Ich glaube, dieses Fröhlichsein, wir wissen ja gar nicht, ob die fröhlich sind, wenn sie singen, aber dieses, was Vögel für mich ausstrahlen oder für viele Menschen, fliegen können, singen und dann auch noch irgendwie hübsch aussehen, das sind natürlich sehr positive ja, Assoziationen, und das davon sich ab und an mal eine Scheibe abschneiden und vielleicht auch mal sich in die Luft schwingen, obwohl einem nicht danach ist, ja, das funktioniert für mich meistens ganz gut.
Hallo ihr Lieben, das ist eine ganz besondere Episode. Auch wenn alle Episoden natürlich besonders sind, aber vielleicht hört ihr es im Hintergrund. Das sind Krähen. Und es ist die Zeit der blauen Stunde, wo ich das gerade aufnehme. Und in dieser Episode geht es um Vögel. Um die Krähe, die Taube und den Adler. Die Vögel in der Natur und die Vogel-Asanas. Ich spreche mit zwei ganz tollen Vogelexperten, Antonia Köhnen und Philipp Juranek. Die beiden machen den tollen Podcast Gut zu Vögeln. Und was ihr jetzt gerade hört, ist ein Waldkauz, der von meiner Vogeluhr kommt. Ihr erfahrt etwas über den Charakter dieser drei Vögel und auch die Asanas, wobei wir vergessen haben, im Detail mehr über das Asana der Krähe zu reden, weil ich die Krähen so liebe. Und wir sprechen am Ende auch darüber, wie wir die Vögel schützen können. Also was wir dafür tun können, zum Beispiel ihnen Wasser hinstellen im Sommer auf jeden Fall und sie zu jeder Jahreszeit auch füttern. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Und bevor es losgeht, freuen wir uns sehr, wenn ihr unser Magazin abonniert und wenn ihr dem Podcast 5 Sternchen bei Spotify oder Apple gebt oder ihn an eure Freundinnen und Freunde weiterempfiehlt. Ja, willkommen Antonia und Philipp.
Hallo.
Hallo Julia.
Ich freue mich, dass ihr zu Gast seid in dem Podcast. Ihr seid ja Vogelliebhaber und Hobby-Ornithologen. Also ihr habt es nicht studiert, aber ihr beschäftigt euch schon seit eurer Kindheit mit Vögeln. Und ihr macht den großartigen Podcast Gut zu Vögeln, den ich sehr gerne höre. Und ich habe wahnsinnig viel schon über Vögel gelernt, über euren Podcast.
Schön.
Ach, schön.
Ihr habt auch ein Buch zu dem Podcast Vogel entdeckt, Herz verloren. Und ich habe auch mein Herz an Vögel verloren. Ich liebe Vögel und vor allem die Krähen zum Beispiel. Ich habe einen Balkon und viel Wald und Himmel und habe angefangen, mich mit den Krähen anzufreunden und die zu studieren, den Charakter.
Ja, das ist toll. Das ist vor allem super schön, weil die Krähe ist jetzt nicht ein Vogel, wo die Ersten sofort sagen würden, hey, das ist mein Lieblingsvogel. Da kommen häufig ganz andere. Deswegen finde ich das super spannend, dass du die Krähe für dich entdeckt hast.
Ja. Viele verbinden die Krähe auch mit dem Tod oder ja, die ist nicht sehr beliebt. Und in dieser Episode wollen wir uns drei Vogelarten widmen, die es auch als Asana im Yoga gibt. Also die Krähe, die Taube und der Adler. Beginnen wir mal mit der Krähe. Die hat ja Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Krähen, also Raben, Elstern und Nebelkrähen hier in Berlin oder auch in anderen Städten. Wie unterscheiden sich denn die Krähenarten und was macht den Charakter der Krähe aus?
Ich beginne mal. Die Krähen, der Rabenvögel, und hier in NRW, ich lebe in Köln privat, gibt es die Rabenkrähe, die ist ganz schwarz. Ein sehr schöner Vogel, ähnelt dann dem Raben eigentlich, nur kleiner, und der Schnabel ist auch nicht so gewaltig. Und wenn man dann Richtung Osten geht, dann kommt dann auch bald die Nebelkrähe. Wo genau die anfängt, weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß der Philipp das, aber in Berlin gibt es sie auf jeden Fall, da wo du lebst. Und sie ist eben grau-schwarz, deshalb Nebel, wahrscheinlich vom Grauen abgeleitet. Eigentlich von der Form her wie die Rabenkrähe, nur eben mit dem grauen Gefieder. Und das sind auch, glaube ich, die Krähen, die am weitesten verbreitet sind. Da könnte aber, also ich weiß es zum Beispiel im Süden, wenn, da wundere ich mich immer, Ich war gerade in Sizilien, da sind es auch Nebelkrähen. Genau wie da sich das verteilt, Philipp, weißt du das noch genau, wie da die Unterteilung ist?
Ja. Also das Spannende bei Nebel- und Rabenkrähe ist, dass sie eigentlich derselben Art angehören. Das würde jetzt zu tief hier in das Biologische und in die Evolution gehen, warum das dieselbe Art ist, aber sie unterschiedlich aussieht. Aber Fakt ist, dass sie, bei uns ist ungefähr die Elbe die Grenze. Und in Leipzig zum Beispiel kommen beide, da gibt es so Mischformen, genau, und Richtung Süden in Italien, das ist mir auch aufgefallen, da ist es auch die Nebelkrähe, also die eigentlich östliche Form. Also im Süden und im Norden ist diese Grenze nicht ganz so klar, aber bei uns ist sie sehr klar, eigentlich grob die Elbe. Und die Frage war ja, wie die sich unterscheiden und was die vielleicht vereint. Also es gibt eben, also äußerlich unterscheiden sich unsere Rabenvögel alle voneinander. Also der größte ist der Kolkrabe, die kleinste ist die Dohle. Das ist eine kleine Krähenart, also Rabenvogelart, die oft an Gebäuden brütet und so laute Geräusche macht, fast so wie Möwen. Die haben so strahlend blaue Augen, die mag ich besonders gerne. Die leben immer in Gruppen. Also äußerlich gibt es da einige Unterschiede, bestimmt auch charakterlich, aber was sie eben alle eint als Rabenvögel, ist, dass es sehr intelligente Tiere sind. Da gehören die Elster noch dazu, der Eichelhäher als eine Art, die eher braun ist, also nicht diese Dominanz des Grau-Schwarzen. Und sie sind alles sehr, sehr intelligente Vögel und haben deswegen auch, glaube ich, schon immer kulturell eine enge Bindung zu Menschen gehabt, weil das sehr auffällig ist, ihr Verhalten. Man sieht es ihnen quasi an, dass sie ja schlaue,
Ja,
kluge
und
Vögel sind, finde ich jedenfalls.
sorry, ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, weil Philipp eben meinte, es gibt nicht so viele, die die Krähen jetzt als ersten Vogel nennen. Ich glaube aber schon, dass da eine große Anhängerschaft bei Krähen ist. Es gibt auch viele Bücher über diese Tiere, weil sie eben so intelligent sind und sehr interessant auch und nah am Menschen. Es gibt auch einen tollen Film. Und ich habe in meinem Freundeskreis auch viele, die die Krähen besonders lieben. Also es sind schon Vögel, die, glaube ich, ja, ihre Vorzüge haben bei vielen.
Ja, und sie können sich ja zum Beispiel Gesichter merken oder Gesichter erkennen. Und sie sind auch total verspielt. Also inzwischen kommen sie nicht nur, um sich eine Walnuss zu holen, die ich ihnen hinlege, sondern einfach nur, um manchmal zu spielen, habe ich den Eindruck, oder so bei mir
Ja,
zu sitzen.
das kann total gut sein. Das ist übrigens auch ein Zeichen von Intelligenz. Also in der Natur machen die meisten Tiere ja wenig Dinge aus Spaß. Es geht oft ums Überleben. Man muss mit der Energie haushalten. Man braucht einen sicheren Schlafplatz, einen sicheren Brutplatz. Irgendwie einige ziehen noch in den Süden. Das ist alles ganz schön anstrengend. Es gibt aber einige Gruppen und da gehören die Rabenvögel dazu. Also nicht nur die Krähe, sondern die Familie von der wir sprechen, die machen tatsächlich, hat man herausgefunden, Dinge just for fun. Und das wird auch als Zeichen von Intelligenz gedeutet. Sie können es sich erlauben, sozusagen. Und man hat tatsächlich in den Alpen auch schon Krähen beim Rodeln gesehen. Also, dass sie einfach den Berg auf dem Hintern runterrutschen und wieder hochfliegen und sich augenscheinlich dabei freuen. Das ist natürlich unsere Interpretation. Aber ja, WissenschaftlerInnen haben tatsächlich herausgefunden, dass sie das tatsächlich aus Freude machen, was ein Zeichen von Intelligenz ist, ja.
Ja, ich hab hier in Köln einen kleinen Hund, der ist, ich würde mal sagen, Schienbein groß. Und als er jung war und ich noch mehr in der Stadt gewohnt habe, bin ich morgens mit ihm raus und dann haben immer zwei Jungkrähen auf uns gewartet und die haben regelrecht mit dem Hund gespielt. Also die sind über ihn ganz nah rübergeflogen, haben sich hingesetzt, gewartet, bis er dann denen nachgelaufen ist, dann wieder ein Stückchen weggeflogen, sich wieder hingesetzt. Die haben richtig auf uns gewartet am Morgen. Also es war wirklich schön zu sehen,
Ja,
ein Spiel.
total interessant finde ich, dass es ein Zeichen von Intelligenz ist, dass man Dinge just for fun macht, wie du gesagt hast, Philipp. Also
Ja,
das heißt ja
genau.
auch für auf uns Menschen übertragen, dass es total wichtig ist, dass wir auch Dinge just for fun machen oder dass wir das überhaupt können.
Wahrscheinlich schon. Also da bin ich tatsächlich nicht in der Materie, aber würde ich jetzt auf jeden Fall nicht verneinen. Also mir ist es wichtig, dass ich auch Dinge just for fun mache.
Mir auch.
Nein, aber es ist ja auch eine sehr soziale Komponente. Das sagt ja auch sehr viel über das Sozialverhalten dieser Tiere aus. Und das ist ja auch total
Ja.
ausgeprägt. Also diese Tiere sind ja in der Gruppe, im Familienverbund, also Rabenvögel im Allgemeinen, bleiben sie zusammen, lernen voneinander, natürlich auch haben Spaß miteinander, kommunizieren durch die Generationen hinweg. Wie du schon sagtest, es gibt in dem Film, den ich eben genannt habe, ich glaube, er heißt einfach Krähen, auch ein Beispiel von einem Professor, der mit einer Maske durch die Gegend läuft und genau diese Maske wird erkannt von den Vögeln. Also die können sich Gesichter, wie du schon meintest, merken und wissen dann auch, ist der nett oder nicht nett und das wird dann auch an die Jungtiere weitergegeben. Das heißt also, da ist eine klare soziale Komponente, die auch mit reinspielt
Ja.
auf jeden Fall.
Ja, und zum Beispiel können ja Krähen auch sowohl hüpfen als auch gehen. Die meisten Vögel können ja nur eins von beidem, oder?
Nee, die können beides, aber sie haben so ihren Jiz, also ihre Art, sich zu bewegen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel sich Amseln anschaut, die ja eher hüpfend unterwegs sind, die können auch gehen. Stare können auch hüpfen, aber sie haben dann eben ihre eigene Bewegungsweise. Jiz nennt man das im Vogelvokabular. Also ihre Art, sich fortzubewegen, ihre Art, ja, doch, fortzubewegen, ihre Art zu
Was mir jedoch
fliegen,
auffällt, ist,
ne?
dass Krähen das auf jeden Fall sehr vielfältig einsetzen. Und wie Antonia sagt, die Amsel, die ist eben immer am Hüpfen und der Star ist immer am Laufen. Und die Krähen, die ich beobachte, machen tatsächlich beides und sogar seitwärts, habe ich neulich noch beobachtet, wie sie quasi im Seitgalopp richtig
Ja,
schnell wurden
stimmt.
auch. Also da
Ja.
musste sie irgendwie Strecke zurücklegen. Ich frage mich, warum sie nicht
Ja.
geflogen ist. Das kostet dann vielleicht zu viel Energie. Aber ja, das ist ja auch ja wahrscheinlich klug, für jede Entfernung die passende Bewegung parat zu haben.
Ja. Und Krähen leben ja auch in Partnerschaften und sind treu. Und man sagt es von vielen anderen Vogelarten auch. Stimmt es denn?
Also, darf ich da noch kurz was zu sagen,
Ja.
Antonia? Ich will dir da, also es ist tatsächlich so,
Ja.
dass es Vogelarten gibt, die sind monogamer, muss ich sagen, als andere. Wir Menschen romantisieren das aber auch sehr, weil uns das immer gefällt, wenn die Natur so ist wie wir. Also alles, was nicht ganz so, alles Wilde ist uns fremd und alles, was uns irgendwie ähnelt, ist uns nah. Und es gibt tatsächlich Vogelfamilien, die sind monogamer, also Schwäne, auch Tauben und Störche und so weiter. Es ist aber durchaus inzwischen auch erwiesen, dass die Fremdvögeln, um es mal so zu sagen, dennoch kümmern sie sich sehr treu und ergiebig teilweise ein Leben lang dann um die Familie. So, also wenn es darauf ankommt, sind sie da, sagen wir es mal so. Die hundertprozentige Treue wird gerade in der Wissenschaft sehr in Frage gestellt in der Vogelwelt. Ist aber natürlich auch schwer zu erforschen, weil
Ja.
wenn du ein Vogelpärchen hast, was du beobachtest, du weißt ja gar nicht, was da hinterm nächsten Busch passiert. Aber richtig ist, dass Krähen als treue Vögel gelten. Treuere Vögel als zum Beispiel viele kleine Singvögel, die erwiesenermaßen jedes Jahr den Partner wechseln, manchmal sogar schon für die zweite Brut. Genau.
Ja, und vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, es ist vielleicht nicht nur ein Paarverhalten, sondern ein Gruppenverhalten bei den Krähen. Also es sind eben Gruppentiere, die jetzt nicht so viel alleine unterwegs sind und auch Freundschaften oder Pärchen sind eben langanhaltend und nicht nur in der Verpaarung, sondern auch in den Feindschaften sind die eben sehr auffällig. Und Krähen können wirklich auch in der Gruppe ein Tier tatsächlich sogar umbringen. Also da ist schon eine Gruppendynamik bei diesen Vögeln festzustellen, die jetzt zum Beispiel bei einem Rotkehlchen nicht da ist und auch nicht bei einer Taube, sondern die sind schon, tun sich zusammen und geben sich sozusagen Halt oder beschützen sich auch gegenseitig.
Könnt ihr kurz erzählen, wie ist denn eure Liebe zu Vögeln entstanden? Wie hat es begonnen? Und ja, wie ist dann auch die Idee für den Podcast gekommen?
Ich habe einen anderen Werdegang als der Philipp, wenn es um Vögel geht. Ich habe alle Tiere immer geliebt. Meine Mutter ist sehr tierlieb und hat mich auch so erzogen. Ich komme ja aus der Stadt, aus Köln, mit einem Garten allerdings und habe natürlich auch Vögel beobachtet und auch immer gemocht. Ich komme allerdings eher dann aus dem Naturschutz. Ich habe dann sehr viel oder sehr früh entschlossen, Filme zu machen und vor allen Dingen über Missstände, wenn es um Tiere geht, also Tierschutz und Artenschutz etc. Und bin durch diese Arbeit dann auch oftmals mit Themen rund um die Vögel konfrontiert worden und habe die natürlich auch mit Interesse gelesen und mich dafür auch eingesetzt und parallel hier in Köln auch durch meine Mutter auch, muss ich sagen, mit dem Vogelschutz sehr oft zu tun gehabt, was parallel lief mit der Landschaftspflege hier in Köln, also der Stadt, dass die Begrünung sozusagen hier auf Stock gesetzt hat, sodass die Tiere eigentlich keinen Lebensraum mehr hatten. Und so habe ich mich dann immer weiter mit den Vögeln beschäftigt, also mit dem Schutz der Vögel vor allen Dingen. Und als ich den Philipp kennengelernt habe, hatte ich dann jemanden gefunden mit dem Philipp, mit dem ich mich auch sehr gut darüber austauschen konnte. Und so sind dann unsere Projekte gestartet, weil es ist nicht nur ein Podcast, wir machen beide ja auch Artenschutzprojekte, die wir ins Leben gerufen haben. Und die sind alle in dieser Zeit so ein bisschen entstanden. Und der Podcast natürlich auch Anfang Corona, weil ich dann wieder zurück nach Köln gezogen bin, weil davor habe ich 12 Jahre in Berlin gelebt. Und so ist der entstanden. Und jetzt gebe ich aber erstmal weiter an Philipp, der dann seine Geschichte erzählt. Ja.
ja, und ich bin ein klassisches Dorfkind tatsächlich und ich komme also eher aus dörflichen Strukturen und auch mit Garten, aber ich hatte auch viele Freunde, die richtig auf Bauernhöfen lebten und ich hatte auch eine Kindheit, die sehr viel sich draußen abspielte. Ich bin auch tagelang ist nicht richtig, aber morgens aus dem Haus und abends zum Abendbrot wieder zu Hause am Wochenende und meine Eltern wussten auch nicht genau, wo ich bin, meistens zwar mit wem, aber wir waren wirklich im Wald und haben Bäche gestaut und Buden gebaut und diese ganzen Sachen, das klingt jetzt so nach Bullerbü, war es auch, glaube ich, in Teilen. Ich war also sehr viel in der Natur, das allein reicht aber, glaube ich, nicht. Mein Opa war ein wichtiger Mensch für mich, der hat einen großen Garten gehabt und hat mir tatsächlich die Dinge erklärt und ich war anscheinend auch offen dafür, denn ich habe ihm zugehört. Er hat viel über Vögel gesagt, er hat mir die Sachen gezeigt, hat dann meinem großen Bruder eigentlich drei Vogelbücher geschenkt und mein großer Bruder hat die weggelegt und ich habe sie mir genommen. Und das war der Anfang eigentlich. Und ich kann nicht genau sagen, warum meine Geschwister nicht so doll auf dieses Vogelthema aufgesprungen sind. Ich als letzter dann schon. Und das hat dann mein Opa und meine Eltern haben das dann auch sehr gefördert. Also fanden das natürlich gut, ist ja auch ein schönes Thema für Kinder. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Wissen mir angeeignet, weil ich mit vielen Menschen irgendwie immer mitgelaufen bin und habe einfach ganz viel gelernt und das gespeichert. Und dann war es lange Zeit uninteressant, Pubertät und dann nach Berlin gezogen, wirklich andere Dinge, komplett andere Dinge im Leben gemacht. Es war nie ganz weg. Also wenn ich nachts aus einem Club gekommen bin und da hat die Nachtigall gesungen, dann war mein Herz sehr weit. Es geht auch nicht weg, wenn man einmal damit angesteckt ist. Es hat dann aber tatsächlich, als ich dann vor 6 Jahren ungefähr aufs Land gezogen bin, also nach Brandenburg, da nochmal so richtig Feuer, habe ich nochmal richtig Feuer gefacht, weil hier die Schwalben und der Storch und der Pirol und einfach ganz andere Vogelarten da waren und letztlich, ja, auch durch Antonia dann. Durch unsere Filme, durch unseren Podcast hat das Ganze nochmal sehr an Fahrt aufgenommen und ich möchte es nicht missen. Genau.
Und der zweite Vogel, die Taube, vor allem die Stadttaube, ist ja noch weniger beliebt als die Krähe. Und ähnlich ist es auch mit dem Asana, die Taube, die ist auch nicht so beliebt, obwohl sie eine sehr herzöffnende Wirkung hat und die Lebensfreude stärkt.
Ja, ist ja auch eine wichtige Stellung, ne? Ich habe mir die mal angeguckt, die Stellung, die wir hier besprechen. Ich kenne sie alle, ich habe sie auch alle gemacht, mache auch Yoga seit sehr langer Zeit und ich finde die Taube passt ganz gut zu der Asana, weil sie eben so stoisch ist. Also man muss sie aushalten, ne? Auf jeden
Beschreibt mir
Fall.
das mal bitte jemand.
Ja, also die Taube, das kannst du wahrscheinlich viel besser als ich, Julia, aber die Taube ist so ein Bein hinten, eins vorne und dann dehnst du eigentlich so, nee, Julia, mach du mal. Aber es ist auf jeden Fall eine Stellung, die ich schwer aus, also wo ich mich wirklich, eine super wichtige Stellung, aber die ich wirklich aushalten muss ich echt sagen.
Genau, sie hat eine sehr hüftöffnende Wirkung, deswegen ist sie auch intensiv und vielleicht schwer auszuhalten. Man muss dabei bleiben. Also das ein Bein ist angewinkelt vorne und das andere nach hinten ausgestreckt. Also stell dir vor, du wolltest ins Spagat gehen, aber tust es nicht, sondern winkelst das vordere Bein an.
Es hat nicht geklappt.
Winkelst das
Okay.
vordere Bein an.
Ja.
Und dann gibt es verschiedene Varianten. Du kannst den
Okay.
Oberkörper nach unten bringen, auf den Boden. Oder du kannst noch in eine Rückbeuge kommen.
Kannst du, ja.
Könnte
Könnte
man,
man.
man könnte, die Hand
Ja.
könnte den Fuß greifen. Ja.
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 Okay. Ich werde das gleich mal machen und dann hoffe ich, dass mich da jemand wieder rausholt.
Wahrscheinlich von alleine raus wollen. Aber
Gut.
ja, ich.
Ja, die ist schon.
Ja, was ich euch noch
Ja.
erzählen wollte,
Ja.
ich gebe ja den Krähen die Walnüsse und eine Taube hat es scheinbar beobachtet. Und das fand ich so süß. Die kam dann an, hat sich dicht an mein Fenster gesetzt und reingeschaut. Und das hat so mein Herz geöffnet. Und ich dachte, was für ein schönes Tier die Taube ist. Also, ja.
Welche
Ja,
Taube
so
war es denn? Weißt du das?
eine
Die
typische
bei dir
Stadttaube,
reingeguckt
also die so
hat.
ein bisschen lila. Lila Gefieder haben.
Mitte.
Ja, könnt ihr denn erstmal erzählen, wie ist die Geschichte der Taube? Also wir haben so viele Tauben in Städten, wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Also die Stadttaube ist kein Wildvogel so gesehen. Die Ringeltaube, die wir ja auch oft sehen, die ein bisschen größer ist und hier um den Hals so einen Ring hat, das ist ein Wildvogel. Aber die Stadttaube, die du gesehen hast, ist eigentlich ein Haustier gewesen lange Zeit und wir haben sie gezüchtet, auch auf Vermehrung gezüchtet und irgendwann diesen Vogel dann wieder ausgesetzt, weil eben die Brieftaubenzucht und auch vielleicht die Tauben, das Taubenessen nicht mehr so angesagt waren, sind diese Tiere dann auf der Straße gelandet, kann man sagen. Und dementsprechend sind sie ein bisschen abhängig oder was heißt ein bisschen, sie sind abhängig vom Menschen und sind um uns herum und suchen nach Essen und suchen nach Möglichkeiten, so oft wie möglich sich zu vermehren, weil ihnen das angezüchtet wurde. Und im Allgemeinen kann man sagen, ja, schon bedauernswert, weil eben so viele Menschen die Stadttauben nicht mögen, weil sie eben ja stoisch auch auf den Balkonen sitzen oder in den Hauseingängen und alles vollscheißen. Also ich wiederhole jetzt, was die Leute sagen. Und also dem Tier geht es im Allgemeinen der Stadttaube wohlgemerkt nicht so gut. Aber Tauben sind ja auch, gibt es ja ganz verschiedene Tauben. Und die Ringeltaube ist zum Beispiel ein Baumvogel, der auf dem Baum nistet, der auch um uns herum ist, aber unabhängig von uns ist. Da müsste man dann jetzt die Taube raussuchen. Dann gibt es die Türkentauben, die ich sehr, sehr schön finde, die auch zu uns kommen und hier nisten, Zugvögel sind. Es gibt die Hohltauben, die sehr selten sind eher, gibt es aber auch. Ich glaube, Philipp, wir haben ja wirklich welche gesehen in Köln sogar, ne? Als wir hier eine Führung gemacht haben.
Ja, die Hohltauben sind bei euch in den Platanen, wo auch die Halsbandsittiche drin nisten, gerne. Die heißt Hohltaube, weil sie Baumhöhlen bewohnt. Sieht tatsächlich der Stadttaube ein bisschen ähnlich, ist so ein bisschen schlichter und ein bisschen kleiner. Wahnsinnig schöne Vögel, die ich sehr mag, weil sie diesen, ja, weil sie innerhalb der Familie der Tauben so einen ausgeprägten, so eine Eigenschaft haben, dass sie also Baumhöhlen brauchen und damit wiederum sehr eng mit Spechten zusammenleben, oft. Ja, super faszinierend, finde ich auch. Ja.
Ich glaube, daher stammen ja auch die, die Stadttauben, sagt man, von der Hohltaube am ehesten.
Ja, die ist mit der Felsentaube, glaube ich, eng verwandt.
Felsentaube, ja.
Genau, die sieht ja sehr ähnlich. Also es gibt am Mittelmeer, an den Steilküsten leben Felsentauben, das ist auch eine Art. Und das ist, glaube ich, die Urform der Stadttaube. Es gibt noch die Turteltaube, die ganz klassische. Der Name Turteltaube, den kennen ja alle. Die Art dahinter ist eigentlich in Deutschland in vielen, vielen Gebieten ausgestorben, weil sie eigentlich gerne ja so im Offenland lebt. Sie braucht lichte Baumgruppen mit vielen Insekten. Und die Turteltaube hat es bei uns am schwersten, ist ein Zugvogel, das kommt hinzu. Das heißt, die wird gewildert, auch das noch. Und wir sind drauf und dran, diese Taubenart, die eigentlich so viel für uns und unsere Kultur bedeutet und unsere Sprache, nämlich die Turteltaube, ja, zu verlieren. Das heißt, das zeigt auch schon, dass Tauben, man kann ganz schwer einfach mal eben 10 Minuten über Tauben reden, weil diese Bandbreite von der Stadttaube bis hin zu den anderen Taubenarten ist so riesig und die sind so einzigartig. Und ich finde Tauben einfach ganz, ganz toll und wunderbare Geschöpfe, muss ich sagen, an dieser Stelle nochmal.
Ja, sind sie. Und gibt es so Charaktereigenschaften, die alle Taubenarten haben?
Ich kann das nur über die Tauben sagen, die ich kenne, also Ringeltauben, Stadttauben und Türkentauben. Und was mir auffällt, was man vielleicht verbindend sagen kann, es sind dann doch Tiere, die sich, obwohl das kann man eigentlich auch nicht allübergreifend sagen, aber Ringeltauben und Stadttauben auf jeden Fall, sind eben Tiere, die, ich würde sagen, stoisch, also die sind ausdauernd. Das sind ausdauernde Tiere, die sich nicht so leicht entmutigen lassen und wenn sie Hunger haben, auch gerne dann immer wiederkommen. Und wenn es um Verteidigung oder weiß ich nicht, an Feindschaften geht, sind die dann auch eher ausdauernd. Also ich habe beobachtet, dass sie jetzt nicht picken mit dem Schnabel, wie das vielleicht andere Tiere tun oder andere Vögel tun, sondern eher mit ihren Flügeln, die ausbreiten und so flattern, um sich zu verteidigen und sich durchzusetzen. Und das können sie auch. Sie setzen sich auch oft durch, am Futterplatz, aber auch bei anderen Dingen. Und ja, und dann eben auch wieder ein Verbund an Tieren. Es sind sehr soziale Tiere, ne? Also bei den Ringeltauben habe ich schon die schönsten Aufnahmen gemacht, ja, und gesehen, wie die sich liebkosen, stundenlang die Partner, ja, und die Partnerin wie kann man das sagen, die Federn zausen und liebkosen eben. Das ist wirklich total süß zu sehen, wirklich schön.
Ja. Wenn man sich das mal beobachtet, wenn man sich das mal anschaut, und bei Ringeltauben kann man das oft auch in Hinterhöfen in Köln, Berlin, die sind ja auch nicht scheu, da ist diese Zweisamkeit von diesen Tauben zur Brutzeit ja in der Vogelwelt eigentlich fast einzigartig. Also deswegen haben sie ja auch den allgemeinen Namen Turteltaube bekommen. Ich glaube gar nicht, dass der von der Art, über die ich gesprochen habe, direkt kommt. Das gilt eben für die anderen Arten genauso. Also dieses Schnäbeln und ich finde, wie du gerade gesagt hast, Liebkosen, das passt, ja, es passt wunderbar. Ja. Das machen, also ich überschlage gerade mal unsere anderen Arten, die uns so nah sind. In dem Stil macht das eigentlich sonst niemand. Nee. Das ist Tauben schon sehr eigen.
Und es passt
total.
Es passt zu der herzöffnenden Wirkung des Asanas auch.
Ja. Ja, und auch, also ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Ich meine, die Taube, ich glaube, keine andere Vogelart oder Vogelfamilie hat so viel, sie hat so eine enge Verbindung in der Kultur, in der Geschichte, in allem, wie die Taube. Wir haben noch gar nicht über die Friedenstaube gesprochen.
Die Symbolik dahinter. So,
diese Symbolik, es ist ja spannend, wie verhasst dieser Vogel ist, teilweise bei Vogelfreunden. Ja. Also ich spreche mit Leuten, die Vögel lieben, alle Vögel außer Tauben. Das ist schon wirklich interessant. Also auch bei Führungen oder bei Lesungen in Berlin, Köln, in Städten meistens natürlich noch mehr, wie dort auch oft die Frage kommt, was ist denn mit Tauben? Die Leute haben auch ein Bedürfnis, darüber zu reden, weil sie natürlich merken, irgendwie passt das nicht zusammen. Ich liebe Vögel, aber die nicht. Deswegen wollen viele darüber sprechen. Aber es ist wirklich interessant, wie tief verwurzelt dieser Hass gegenüber Stadttauben ist. Auf der anderen Seite diese Liebe und dieses aufgeladene Symbol der Friedenstaube, die weiße Taube, die Hochzeitstaube, das ist schon echt sehr, sehr spannend.
Ja, es ist das gleiche Tier, aber es wird total getrennt. Die Emotionen, die man dazu hat, ja.
Ja. Wobei man sagen muss an dieser Stelle, die Hochzeitstaube, das ist mir wichtig auch nochmal zu sagen, das sind eigentlich ja auch Brieftauben und ich kann auch nur daran appellieren an alle, die uns hören und mit dem Gedanken spielen, irgendwann mal Tauben steigen zu lassen bei so einer Hochzeit, tut es nicht, weil die ganz oft verloren gehen auf dem Heimweg. Oft haben die Jungvögel zu Hause und werden von denen getrennt, damit sie dann wieder schneller nach Hause fliegen, damit sie überhaupt nach Hause fliegen. Das ist ein sehr, sehr dramatisches Schicksal dieser Hochzeitstauben, die übrigens eigentlich auch dem Sinn und Zweck, warum wir sie steigen lassen, komplett konträr sind. Also lieber nochmal drüber nachdenken.
Ja, ein guter Punkt, ja.
Ja, und das Gleiche vielleicht auch für die Stadttauben. Da ein bisschen Herz entwickeln und verstehen, dass diese Tiere eigentlich überhaupt keine andere Chance haben, als mit uns und so nah zu leben, weil sie es auch überhaupt nicht anders können. Und wir Menschen waren es, die sie da hingebracht haben, wo sie heute sind. Auch die Vermehrung ist ja angezüchtet. Da würde ich auch gern nochmal allen, die zuhören, sagen, wenn es da einen Vorfall gibt oder ihr habt eine Taube, die auf dem Balkon brütet oder ihr findet ein verletztes Tier. Es gibt in vielen größeren Städten in Deutschland Taubenvereine, die helfen können, einfach mal googeln und anrufen, die holen die Tiere dann ab. Also in Köln und Berlin gibt es sie auf jeden Fall. Und bitte ein Herz dafür entwickeln, weil es ist nicht so, als wären würden die Vögel, hätten die Vögel sich das so gewünscht. Ja. Das glaube ich auf keinen Fall.
Ja, ihr setzt euch ja auch sehr für den Tierschutz oder Vogelschutz ein. Dazu stelle ich euch am Schluss noch eine Frage. Wir kommen jetzt nochmal zu dem dritten Vogel, der Adler, der ja im Gegensatz zu Krähe und Taube sehr beliebt ist oder auch als ein Krafttier oder ein Symbol für spirituelle Weisheit. Und als Asana stärkt er das Gleichgewicht, öffnet das dritte Auge, also die Intuition, und ist harmonisierend und zentrierend. Ja, welche Charaktereigenschaften zeichnen den Adler als Vogel in der Natur aus?
Ja, ich denke, das ist ganz gut gewählt, also, ne?
Es ist gut gewählt. Ich versuche das immer so ein bisschen zu trennen. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich finde den Adler manchmal etwas überhöht. Er ist eben dieses Symbol schon immer der Macht. Ich spreche jetzt nicht vom Yoga, ich spreche allgemein, wenn man sich anguckt, wie viele Länder oder Königshäuser haben den Adler als Wappen. Das ist natürlich, rührt daher, dass eben dieser Adler sozusagen dem Menschen in der Natur dem Menschen am ehesten gleichkommt, weil er, also dem König meinetwegen, dem Mann, dem starken Mann, weil er eben diese Kraft hat, diese Adleraugen, diese Krallen, und er steht über den anderen Tieren, weil er in der Lage ist, sie alle zu töten. Und das hat für mich so ein Geschmäckle. Deswegen, ich mag natürlich alle Adler, aber diese Überhöhung, die wir ihm gegeben haben, schon vor Jahrhunderten, die mag ich nicht. Also da bin ich, bin ich so ein bisschen vorsichtig immer. Freue mich natürlich trotzdem, bei mir sind es vornehmlich Seeadler, die man sieht, wenn ich sie sehe. Natürlich, das sind wahnsinnig majestätische und große Erscheinungen und tolle, tolle Vögel. Also ich mag ja alle Vögel, keine Frage. Nur diese menschliche Überhöhung von Männern, die mag ich nicht.
Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, ich stimme erstmal dem Philipp zu, aber man kann auf jeden Fall vom Tier her aus sagen, dass es schon ein Tier ist, was sehr stark ist in seiner Art, also ein starkes, ein Doch, kann man sagen, verkörpert Stärke sozusagen, weil der Vogel dann doch, würde ich sagen, ist ja ein Greifvogel, ein Vogel, der wildert, vielleicht nicht wildert, falsches Wort, jagt sozusagen und eben auch durch seine Erscheinung das verkörpert sozusagen. Und auch der Schnabel, der eben sehr ausgebildet ist, die Krallen, die riesig sind, das ist wirklich irre, wenn man einen Adler mal gesehen hat, wie große Krallen dieses Tier hat. Also ist eigentlich gemacht, um eben zu jagen und gut zu jagen. Und schaut man sich die Adlerhorste an und wie das Weibchen dann da liegt und aufpasst auf die Eier, also auch sehr beschützend, wären das so die Charakter, nicht Charakter, aber so die Symbolik, die hinter dem Tier steht und die natürlich dann auch dahin bringt, zuträglich ist, dass der in Kunst und Symbolik eben so gehypt wurde, ne? Und dafür steht, wofür er
Ja,
steht.
der Adler ist dann eher
Nämlich,
ein
ja.
Einzelgänger und nicht lebt nicht so in sozialen Gruppen wie andere Vogelarten.
Ja, also er hat auch zur Brutzeit natürlich einen Partner, eine Partnerin und dann die Familie, nenne ich es mal so. Aber die meisten Adler sind tatsächlich dann mehr oder weniger Einzelgänger, wobei auch da es Schlafgemeinschaften und sowas gibt, ne? Also das schon auch. Ich glaube, das ist beim Weißkopfseeadler so, das Wappentier der USA. Außerhalb der Brutzeit, das gilt für viele Vögel übrigens, dass sie außerhalb der Brutzeit oft ein anderes Verhalten an den Tag legen als während der Brutzeit. Aber es ist kein so deutliches Schwarmwesen wie jetzt andere Vogelarten. Und ich wollte auch gar nicht so negativ sein eben. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen. Es ist nur für mich, es ist nur.
Nee, es ging ja bei dir, es ging ja bei dir, und das finde ich auch gut, überhaupt nicht um den Vogel selbst,
Ja.
sondern das, was wir daraus ziehen, ne? Und
Genau.
welche Symbolik wir, welche Wörter, nämlich Herrschaft, Kraft und weiß ich nicht,
Ja.
ja, was wir daraus ziehen. Und da, das finde ich auch, was der Vogel selber, aber auch wirklich in seiner Fortpflanzung, in der Jagd und so verkörpert, das ist ja auch wirklich so. Es sind eben sehr
Ja, genau.
große und sehr, ja, sehr gewaltige Vögel,
Ja.
ne?
Ja, und da geht es auch in dem Buch, in unserem Buch drum, übrigens an einer Stelle, da schreibe ich auch darüber, dass mir das eben aufgefallen ist, dass ich persönlich eigentlich immer den kleinen Vögeln gefühlt näher war. Und ich aber festgestellt habe, dass es viele, vor allem, es sind oft männliche Ornithologen oder Fotografen, dass die ja, diese Symbolik mehr wahrnehmen und ein super tolles Foto von einem Seeadler oft mehr Wertschätzung in gewissen Kreisen bekommt, als vielleicht von einer kleinen, feinen Blaumeise. Mag auch daran liegen, dass es ja oft um Seltenheit geht und so weiter. Und natürlich Adler jetzt nicht mal eben im Winter am Meisenknödel sitzen. Das ist natürlich auch wahrscheinlich ein Teil der Wahrheit. Ja.
Ja, ihr setzt euch sehr für den Schutz ein und macht verschiedene Projekte. Könnt ihr erzählen, was macht ihr für Projekte aktuell?
Also ich mache seit 2017, 18 ein Projekt, das heißt Berliner Schwarzenretter. Da haben wir uns für die Spatzen in Berlin eingesetzt, die ja vielerorts noch zu sehen sind und auch zu hören, aber auch das wird immer weniger. Und da wir aus Köln kommen, die Claudia, mit der ich das zusammen mache, und wir gesehen haben, wie schnell es dann doch geht, dass eine Tierart verschwindet. Hier in Köln gibt es sie nur noch, ich sag mal, punktuell, haben wir beschlossen, diese Initiative zu starten, die sich so ein bisschen mit der Sanierung auseinandersetzt und versucht, die Gebäudebrüter zu schützen, indem man versucht, die Sanierungen ein wenig naturnaher zu gestalten oder auf jeden Fall mit der Stadt da im Austausch ist, mit den Bauleitern. Das ist schwierig, aber manchmal funktioniert es doch und parallel haben wir Naturbildung betrieben, also mit Kindern von diesen Schulen. Es waren hauptsächlich Schulen, um die wir uns gekümmert haben, mit denen zu reden und mit denen die Schulfläche und die Gebäude sozusagen spatzennah zu gestalten. Und das Ganze läuft jetzt wirklich schon, ja, 5, 6 Jahre. Und jetzt versuchen wir das auch so ein bisschen nach Köln weiter auszubreiten und hier den Spatzen zu helfen. Also da geht es um Gebäudebrüter hauptsächlich. Spatzen, Mauersegler,
Ja.
aber auch Fledermäuse. Das ist so, ja, die Hauptinitiative, die ich gegründet habe.
Ja, zumal auch die Gefahr ist, wie immer, wenn eine Generation, es liegt inzwischen eine Generation oder zwei Generationen eigentlich zwischen uns heute und der Zeit, wo die Landschaft noch anders aussah, mit viel mehr wilden Blühstreifen, Blüten, Wiesen, Brachen, viele Insekten, viele Vögel, die Städte waren anders gebaut, mehr Backstein, mehr Ritzen und Schlupflöcher für Gebäudebrüter. Die Welt hat sich in kurzer Zeit sowohl auf dem Land als auch in der Stadt extrem verändert. Und jetzt liegt da schon eine oder zwei Generationen dazwischen und schon fehlt die Referenz. Das heißt, heute fahren Leute zu mir raus aufs Land und sagen, oh, es ist so schön grün bei euch und so schön ruhig. Und ich sage, es ist April, es dürfte jetzt nicht ruhig sein und grün schon mal gar nicht. Es müsste eigentlich bunt sein und überall müssten Vögel singen. Und das weiß nur aber niemand mehr. Und das ist eben das Gefährliche. Das können wir noch so oft erzählen. Also Vögel und Vogelschutz geht auch viel über Emotionen. Und sobald wir diese Vögel nicht mehr hören oder auf der Wiese nur noch drei Vogelarten singen, aber nicht mehr 10, dann finden wir natürlich diese drei Vogelgesänge ganz schön, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was da mal los war früher. Und das ist natürlich eine Gefahr. Dieses Empfinden kann man ganz schwer den Leuten erklären. Kann man, aber man muss es eben erleben. Und ja, das wäre so mein Traum, da mal wieder hinzukommen, an Orte, wo das irgendwie, oder Orte wieder so zu beleben, um zu zeigen, Leute, guck mal, das steckt eigentlich hier drin. Wir sind eigentlich umgeben von so viel Schönheit. Das müssen wir wieder hinbekommen, wieder gerade rücken.
Ja, das ist so gut, weil früher gab es so viel mehr Spatzen und es sterben ja auch andere, sind ja auch andere Vogelarten vom Aussterben bedroht und es ist so wichtig, dass wir die Vögel
Ja,
schützen.
und wenn sie aber erstmal weg sind, das ist mir wichtig nochmal zu sagen, dann ist es eben nicht mehr so leicht. Und deswegen finde ich die Berliner Spatzenretter so ein tolles Beispiel, weil es eben da ansetzt, dass die Vögel, die noch da sind, werden unterstützt und somit rennt man nicht dem Ganzen hinterher. Na klar, versucht man auch neue Spatzenkolonien zu schaffen, aber das große Problem, was wir hier haben auf dem Land, bei Arten wie dem Rebhuhn oder ja, das Rebhuhn ist da ein gutes Beispiel eigentlich. Wenn das erstmal weg ist, dann ist das ganz, ganz schwierig wieder zurückzuholen, auch wenn die Bedingungen passen. Und oft ist im Naturschutz das Problem. Man rennt sozusagen den Ereignissen hinterher. Es wird festgestellt, die Art ist ausgestorben und dann wird plötzlich für viel Geld versucht, sie wieder auszuwildern und so weiter. Und man könnte eigentlich früher
Ja,
ansetzen.
wichtig, dass man sich einsetzt, finden wir, und nicht nur darüber redet, wie die Schönheit und wie toll Vögel sind, sondern dann auch was tut, ne?
Was kann jeder Einzelne tun, um die Vögel zu schützen? Ist es gut, die Vögel zu füttern das ganze Jahr über, oder was kann man für den Schutz tun?
Also ich würde wirklich natürlich abhängig, wo man lebt, ne? Aber jedem in der Stadt würde ich raten, einfach heimische Pflanzen auf dem Balkon, im Garten zu pflanzen, den Insekten entgegenzuarbeiten, ja, und auch ein bisschen darauf achten, was um einen herum passiert, ne? Wie die Stadt mit der Begrünung umgeht. Ich weiß, da ist natürlich, dann müsste man sich an die Stadt wenden und das ist oftmals sehr schwierig, aber im Allgemeinen ist es, glaube ich, wichtig, dass man den Tieren Schutz bietet, das sind eben Pflanzen, Sträucher, Büsche, dass man ihnen eine Möglichkeit gibt zu nisten, das sind Nistkästen oder eben am Haus bestimmte kleine Nischen, die man dann auch so lässt und nicht zumacht, Verständnis für diese Vögel zu entwickeln und eben nicht zu denken, die gibt es doch in jeder Ecke, ist doch alles kein Problem, sondern da offen zu sein und ja, füttern auf jeden Fall das ganze Jahr über, würde ich sagen, wenn man die Möglichkeit hat dazu. Ich möchte nicht verheimlichen, dass das Futter manchmal auch gar nicht so billig ist. Also es kostet ja auch ein bisschen was, aber es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel Haferflocken mit Rapsöl oder so zu erhitzen und dann zu nutzen. Das geht auch. Ja, also auf jeden Fall eine Unterstützung anbieten. Sie nehmen es dankend an. Das ist auf jeden Fall so.
Und vor allem hat dieses Füttern für mich einen fast noch wichtigeren Wert. Es ist ein pädagogischer. Man kann mit Kindern oder auch mit FreundInnen am Küchentisch, die sich noch nie dafür interessiert haben, auf einmal kommt da irgendwie eine Blaumeise und man sieht, wie schön die ist. Man kann da viel dran sehen, viel dran erleben. Man kann entdecken, ob mein Kind vielleicht Interesse hat, so wie es bei mir damals war. Und wenn es Interesse hat, dann kann man das fördern. Dafür ist für mich diese Vogelfütterung super. Man muss, soweit dazugehört, auch sie unterstützt eine kleine Gruppe an Vogelarten, die ohnehin bei uns im Siedlungsraum vorkommen, die also denen es ohnehin ein bisschen besser geht als den seltenen Arten. Das heißt, wir können mit dem Vogelfüttern in der Stadt nicht die Feldlerche retten, die Jahr für Jahr von der Landwirtschaft übergemäht wird, weil die Wiese nun mal noch früher gemäht werden muss, damit wir noch mehr Umsatz machen. Da hat die Feldlerche mit unserem Füttern in der Stadt nichts zu tun. Das heißt, um einmal das aufzugreifen, möchte ich eigentlich auch dazu raten, etwas ganzheitlicher zu denken und zu überlegen, die Vögel auf dem Land zum Beispiel, wie kann ich die unterstützen? Und da, das hat dann schon sehr viel zu tun mit unserer Ernährung und kaufen wir irgendwie regional und all solche Geschichten. Das ist etwas komplexer, aber auch nicht unmöglich, sich da einzuarbeiten. Und es ist, an dieser Stelle sei das gesagt, es ist auch erwiesen, dass an landwirtschaftlichen Flächen, die biologisch genutzt werden, die Artenvielfalt höher ist als in der konventionellen Landwirtschaft. Und das ist eigentlich eine Faustregel, die kann man sich mal merken.
Und ich finde, Entschuldigung, ich wollte noch eine Sache sagen, weil die Zuhörerinnen, die bei diesem Podcast, sind da bestimmt offen für und einfach im Allgemeinen bewusst mit der Umwelt umgehen und achtsam sein. Und ja, das ist ja auch eine Sache, die Yoga lehrt, bei sich zu sein und mit einem offenen Herzen durch die Welt zu gehen. Und sei es jetzt für Menschen oder auch für Tiere einfach ein offenes Herz zu haben, sich die Zeit zu nehmen, die Schönheit zu sehen und aufzusaugen und was Positives draus zu machen. Ich finde, das ist auch im Allgemeinen super wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, die Freundschaft, also das Schöne ist auch, dass man wirklich sich mit Vögeln zum Beispiel so eine Freundschaft aufbauen kann oder eine Beziehung.
Man merkt, dass man nicht, genau, dass man nicht allein ist. Also das ist ein ganz toller Aspekt, der auch, den man sich super zu eigen machen kann. Selbst wenn man sich jetzt nicht als einsamen Mensch sieht, ist es dennoch so, dass man natürlich eine Beziehung, ich habe eine Beziehung zu meinen Schwalben, die ist extrem. Und wenn die zurückkommen im Frühjahr, dann ist für mich aber der Tag, an dem sie zurückkommen, kann nicht schlecht werden. Und das ist einfach was, was total schön ist, wenn man das erreicht. Und das können Vögel sehr, sehr gut.
Ja, ich habe auch das Gefühl, die Krähen sind wie meine Haustiere. Also, weil die irgendwie jeden Tag vorbeikommen und das ist total schön.
Ja. Und Freundschaften, an der Stelle sei noch gesagt, das haben wir viel erlebt durch unseren Podcast, durch unsere Community, die wir dadurch geschaffen haben, die sich selbst auch ein Stück weit
Ja.
geschaffen hat. Es gibt auch Freundschaften zwischen Menschen, die über Vögel funktionieren. Und Antonia und ich wären wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so eng befreundet, wenn die Vögel nicht wären, kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, aber ist ja auch egal. Es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der wahnsinnig schön ist. Und es gibt Menschen, die haben sich über unseren Podcast kennengelernt und treffen sich jetzt am Wochenende, um gemeinsam rauszugehen und Vögel zu beobachten, in der Natur zu sein. Und das ist natürlich auch toll, das ist auch empowernd, das kann auch
Ja, finde
in
ich auch.
gewissen Gruppen empowernd sein, also dass man das nicht alleine macht. Das finde ich auch so toll.
Ich habe abschließend dann noch eine Frage an euch. Welche Weisheiten habt ihr von den Vögeln gelernt?
Welche Weisheiten?
Singe auch bei bedecktem Himmel.
Ja, schön.
Warum wird denn jetzt hier so gelacht? Das ist
Nein, das
also,
ist toll.
ich Also ganz ehrlich, da muss ich gleich nicht mehr diese Taubenfigur machen. Ich bin für heute durch.
Ja. Ich schließe mich Philipp an. Schöner kann ich es nicht sagen. Also, ja, hast du sehr gut gemacht, Philipp.
Ehrlich
Hast du
gesagt,
dir
habe ich,
ausgesucht.
ich habe das noch
Nee,
nie
ist gut.
gesagt. Das kam mir
Ja.
gerade so.
Aber das ist
Können wir direkt
total
Postkarten
toll, weil
drucken?
that's it. Ja.
Toll.
Oder?
Voll
Ja.
gut. Ich lass direkt Postkarten drucken.
Ja.
Super. Ja, ich glaube, aber um das mal kurz ernsthaft nochmal zu beschreiben, ich glaube, dieses Fröhlichsein, wir wissen ja gar nicht, ob die fröhlich sind, wenn sie singen, aber dieses, was Vögel für mich ausstrahlen oder für viele Menschen, fliegen können, singen und dann auch noch irgendwie hübsch aussehen, das sind natürlich sehr positive, ja, Assoziationen und das davon sich ab und an mal eine Scheibe abschneiden und vielleicht auch mal sich in die Luft schwingen, obwohl einem nicht danach ist, ja, das funktioniert für mich meistens ganz gut, jedenfalls.
Ja, und singen. Also, das hat ja auch eine total befreiende Wirkung und bringt uns zurück in die Gegenwart und in den Körper, wenn wir singen.
Voll.
Ja, das stimmt. Und meine Oma hat immer einen Spruch gesagt, den ich jetzt noch nennen möchte, den ich auch sehr liebe. Einen Leitspruch sozusagen. Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Und das ist eigentlich finde ich, ist ein super Spruch, den mag ich total gerne. Das ist ja so ein
Ja.
bisschen auch so sein Ding durchziehen. Also lass die Spatzen pfeifen. Das mag ich auch.
Ja, schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Schön, dass ihr hier wart.
Vielen Dank für die Einladung. Haben wir sehr gerne gemacht.
Danke, hat sehr viel Spaß gemacht.